Guten Morgen. Ich weiß, ich bin vermutlich einem Großteil von euch bekannt, aber immer, wenn ich hier hinkomme, gibt es doch wieder neue Gesichter und es mag durchaus vorkommen, dass sich der ein oder andere fragt, wer ich bin. Mein Name ist Andreas Münch, ich bin der älteste Sohn vom Pastor Georg Münch. Ich wohne jetzt mit meiner Frau und meinen lieben drei Kindern in Wetzlar, wo wir heute Morgen aufgebrochen sind, gehen dort in eine Baptistengemeinde und ich arbeite dort bei der Herold-Schriften-Mission, ein kleiner Missions- und Verlagsdienst. Und ich bin heute eingeladen worden von Rudi zu diesem interessanten und doch spannenden Thema zu euch zu sprechen. Danke dir. Die Bibel und insbesondere das Alte Testament stehen in dem Ruf, von einer Zeit zu berichten, in der es um die romantische Liebe zwischen Mann und Frau schlecht bestellt war. Es dominiert ein patriarchalisches Weltbild, in dem die Frau oftmals nicht gut bei wegkommt. Wenn wir mit der Bibel groß geworden sind, dann kennen wir wahrscheinlich ausreichend Beispiele für arrangierte Ehen. Und selbst so Vorbilder im Glauben wie König David, ja, ein Mann nach dem Herzen Gottes, hielt sich einen Harem. Das heißt, er hatte Frauen, die im Grunde nur dazu da waren, seine sexuellen Bedürfnisse zu befriedigen. Und eigentlich sollte uns das, wenn wir die Bibel kennen und im Gesamtkontext betrachten, nicht groß verwundern. Denn wir lesen in 1. Mose 2, 21 bis 25, im Schöpfungsbericht, wie Gott die Ehe einsetzte. Hier herrscht noch Harmonie und Adam freut sich über seine Frau, über die Eva, die er bekommen hat, ja, und bricht einen Jubel aus. Endlich gibt es ein Gegenüber für mich. Aber schon im nächsten Kapitel, in Kapitel 3, Vers 16, 1. Mose 3, Vers 16, lesen wir, wie auch der Sündenfall genau diesen Aspekt der Ehe und der vertrauten Gemeinschaft zwischen Mann und Frau zerstört. Und am Ende in der Bibel, in Offenbarung 19, die Verse 6 bis 10, lesen wir dann von der Hochzeit des Lammes Gottes mit Jesus Christus, mit seiner himmlischen Braut, der Gemeinde. Hier ist jedoch deutlich, dass es sich hierbei um eine heilige Verbindung zwischen Gott und den Menschen, also um seine Gemeinde handelt, um die Gläubigen, um uns, die aber nichts Romantisches und schon gar nichts Erotisches an sich hat. Ist die Frage, müssen wir deshalb zum Schluss kommen, dass es seit dem Sündenfall keine romantische Liebe mehr in der Ehe gibt und dass Sex nur noch ein Mittel ist, um Kinder zu zeugen? Denn tatsächlich ist es ja schon so, dass wir als Christen eher in dem Ruf stehen, dass wir die menschliche Sexualität geringschätzen, während wir oftmals unserer Gesellschaft, unserer Kultur gerade den Vorwurf machen, dass sie diesen Aspekt falsch betont, überbewertet und vergöttert. Christsein und ein erfülltes Sexleben scheinen sich einander auszuschließen. Gerade viele junge Menschen befürchten, auch gerade wenn sie noch keine Christen sind, dass eine Bekehrung zum Christentum einem Eintritt ins Kloster gleichkommt. Ja, und dass man dann eben nur noch Sex haben dürfte, um Kinder zu zeugen. Oder dass man vielleicht erst miteinander schlafen darf, wenn man vorher zusammen gebetet hat. Was auch immer. So wundert es auch gar nicht, dass es zum Beispiel auch Bücher gibt mit dem Titel, von einem Christen geschrieben, Frei vom verklemmten Erbe, warum viele Christen so wenig vom guten Sex verstehen und wie man das ändern kann. Also es gibt tatsächlich dieses Buch von einem Christen geschrieben, ich habe es mir nicht durchgelesen, aber ich fand es zumindest interessant, dass es solche Bücher überhaupt gibt. Und ich würde sagen, diesen Ruf haben wir als Christen wahrscheinlich sogar verdient. Wir haben das Thema Sexualität oftmals so ähnlich wie die Dreieinigkeit behandelt. Weil man die Dreieinigkeit nur schwer erklären kann, fängt man oftmals damit an, dass man erklärt, was die Dreieinigkeit nicht ist. Ja, also man schließt alles aus, was die Dreieinigkeit nicht ist. Und bezogen auf die Sexualität haben wir uns als Christen, hat sich die christliche Kirche eher oftmals auf den negativen Aspekt konzentriert, der in der Bibel auch beleuchtet wird. Ja, Warnungen vor Ehebruch, vor Unzucht. Anstatt dass man den Fokus darauf legt, was ist eigentlich nach Gottes Maßstab ein erfülltes sexuelles Leben. Und sicherlich ist durch den Sündenfall auch gerade unsere Sexualität sehr in Mitleidenschaft gezogen worden. Aber Gott sei Dank ist biblisch betrachtet der Sündenfall und seine Konsequenzen nicht das letzte Urteil Gottes, wenn es um romantische und sexuelle Liebe geht. Denn Gott ergab uns ein eigenes kleines Buch in der Bibel, das sich eigentlich im Grunde nur diesem einem Thema widmet, nämlich das Hohelied oder auch das Lied der Lieder genannt. Worum geht es im Hohelied? Ich habe es mal so runtergebrochen. Das Hohelied feiert die emotionale, romantische und sexuelle Liebe in der Ehe, dessen Schöpfer Gott ist. Diese drei Aspekte, ja, das Emotionale, das Romantische und das Sexuelle, das Körperliche, das gehört biblisch betrachtet untrennbar zusammen. Ja, also so ist es auch nicht verwunderlich, dass ein verliebtes Paar, das halt also die Romantik, das die emotionale Nähe und Intimität erlebt, dass es nur natürlich ist, dass sie auch miteinander schlafen wollen. Ja, das ist erstmal an und für sich nichts, wofür man sich schämen muss, weil das ist vollkommen normal. Jetzt möchte ich aber nicht verhehlen, dass das Hohelied auslegungsmäßig das schwierigste Buch im ganzen Alten Testament ist. Die ganze Kirchengeschichte hindurch hatte man Mühe mit diesem Buch und der beliebteste Lösungsansatz war, dass man das Buch allegorisch deutete, ja, um halt eben von der offensichtlich erotischen Sprache wegzukommen, hat man eben gesagt, nein, das kann so nicht gemeint sein, das ist zu offensichtlich, das muss vergeistlicht werden. Im jüdischen Kontext sah man dann oftmals, dass hier eine Beziehung zwischen Gott und dem Volk Israel dargestellt wird. Wobei dann halt eben der Mann, der im Hohelied erwähnt wird, dann halt eben Gott ist. Und die Braut ist dann, oder die junge Frau, das Mädchen, stand dann für das Volk Israel. Im christlichen Kontext hat man das dann auch sehr schnell übernommen. Nur war dann halt eben der Mann Christus und eben die Braut, das war die Gemeinde. Ich gehe jedoch davon aus, dass das Hohelied nicht allegorisch zu verstehen ist, also dass diese Vergeistlichung hier eigentlich diesem Buch nicht gerecht wird und man hier der Bibel eigentlich auch eine, ich sage jetzt mal, geistliche Hülle überstülpt, die eigentlich nicht gegeben ist. Denn zum einen gibt uns das Buch selbst keinen Anlass für diesen Grund und auch war man sich in der Kirchengeschichte bei den Auslegern jetzt gar nicht einig. Ja, was steht denn dann für was? Und dann kam es dann teilweise schon zu recht abstrusen Bildern. Also wenn dann zum Beispiel von den Brüsten der Frau gesprochen wird und wenn es dann heißt, ja, dass der Mann zu den Brüsten kommt, dass er die Brüste greifen will, dann hat man gesagt, ja, die Brüste stehen einmal für das Neue und für das Alte Testament. Ja, und so hat man sich im Grunde das Ganze, hat man dem Text die Schärfe vielleicht so ein bisschen entzogen, hat das den Text allerdings dadurch auch ein bisschen merkwürdiger gemacht. Ein weiterer Punkt, warum ich nicht davon ausgehe, dass das Hohelied allegorisch zu verstehen ist, dass uns auch im Neuen Testament überhaupt kein Anlass dafür gegeben wird. Und wir wissen ja, dass gerade Paulus in Epheser 5 auch die Ehe als Sinnbild ja auf die Beziehung zwischen Christus und seiner Gemeinde gibt. Also in dem Sinne, dieser Gedanke ist schon biblisch. Aber Paulus hätte an dieser Stelle super das Hohelied zitieren können, aber er macht es nicht. Und auch kein anderer Autor des Neuen Testamentes zitiert überhaupt aus dem Hohelied. Und deswegen denke ich, sollten wir das Buch einfach so nehmen, wie es hier ist und sollten das Offensichtliche auch offensichtlich sein lassen. Jetzt kann man allerdings auch von der anderen Seite vom Pferd fallen und das ist sozusagen dann die Gegenreaktion in der Kirchengeschichte gewesen, gerade jetzt in den letzten Jahren, wo man mehr von der allegorischen Deutung abgerückt ist und versucht nun jedes kleine Detail zu analysieren, um irgendwie hier eine sexuelle Handlung oder Anspielung entdecken zu wollen. Und auch wenn die Sprache im Hohelied durchaus sehr erotisch ist und auch sehr direkt sein kann, so war es nicht Gottes Absicht, als uns das Hohelied gab, dass er uns hier einen Ratgeber fürs Schlafzimmer mitgegeben hat. Ich glaube nicht, dass Gott das beabsichtigt hat. Vielmehr möchte Gott uns durch das Hohelied sagen, selbst in einer gefallenen Welt könnt ihr Menschen das Geschenk der Sexualität in der Ehe genießen und es sozusagen zu eurem kleinen privaten Königreich werden lassen, bis eines Tages mein Reich in Macht und Herrlichkeit anbricht und die Folgen des Sündenfalls aufgehoben werden. Da das Hohelied eine Sammlung von Liebesliedern ist, die meines Erachtens schon bewusst so angeordnet wurden, tauchen gewisse Themen und Sätze immer wieder auf. Und an diesen Themen und an diesen Kernaussagen möchte ich mich heute auch in der Predigt orientieren. Anfangs sagte ich, dass das Hohelied die emotionale, romantische und die sexuelle Liebe in der Ehe feiert. Und damit haben wir bereits die drei Kernthemen genannt, auf die ich dann gleich näher eingehen möchte. Vorher will ich jedoch noch auf einen grundlegenden Gedanken zu sprechen kommen, den wir ebenfalls im Hohelied finden. Und das ist der Grundsatz: Liebe braucht die richtige Zeit. Wir lesen insgesamt 4-mal im Hohelied den Satz: Ich beschwöre euch, Töchter Jerusalems, bei den Gazellen oder bei den Hirschkühen des Feldes, weckt nicht, stört nicht auf die Liebe, bevor es ihr selber gefällt. Also das Hohelied betont, dass es einen richtigen und dass es einen falschen Zeitpunkt für die Liebe gibt. Und wir denken hier oftmals zuerst vielleicht nur an die sexuelle Liebe, dessen Platz gemäß der Bibel in der Ehe liegt. Aber ich denke, hier geht es um mehr. Es kann ebenfalls schädlich sein, eine emotionale Liebe, Liebesgefühle zu schüren und zu wecken, wenn die Zeit noch nicht dafür reif ist, weil vielleicht der eine Partner noch zu jung für eine Beziehung ist oder aus welchen Gründen auch immer. Und jeder von uns, der einmal verliebt war und dessen Hoffnungen geweckt, dann aber nicht erfüllt wurden, der weiß, wovon ich spreche, der weiß, wie schmerzhaft so etwas sein kann. Deswegen der Ratschlag hier aus diesem Liebespaar, aus dem Hohelied: Weckt nicht, stört nicht auf die Liebe, bevor es ihr selber gefällt. Liebe, sie braucht einen Schutzrahmen, damit sie sich dem Schöpfer entsprechend entfalten kann und damit sie uns erfreut, anstatt uns zu schaden. Dass das Hohelied weiß, dass Liebe von Gott kommt. Hohelied Kapitel 8, die Verse 6-7. Da heißt es: Leg mich wie ein Siegel an dein Herz, wie ein Siegel an deinen Arm. Denn stark wie der Tod ist die Liebe, hart wie der Scheol die Leidenschaft. Ihre Gluten sind Feuergluten, eine Flamme Jahs. Mächtige Wasser sind nicht in der Lage, die Liebe auszulöschen, und Ströme schwemmen sie nicht fort. Wenn einer den ganzen Besitz seines Hauses für die Liebe geben wollte, man würde ihn nur verachten. Also die Bibel und gerade im Hohelied kommt eine sehr hohe Meinung von der Liebe zum Ausdruck, und wo uns auch gleichzeitig gewarnt wird: Es ist nichts etwas, womit man leichtfertig umgehen sollte. Es ist nichts etwas, womit man spielen sollte. Gott ist unser Schöpfer. Er erschuf uns als Wesen, die Liebe empfinden können. Er erschuf uns als sexuelle Wesen, die Freude an der geschlechtlichen Vereinigung empfinden sollen. Doch er erschuf uns vor allem in der Beziehung zu ihm. Das heißt, nur wenn wir seinen Maßstab annehmen, nur wenn wir wirklich in der Beziehung mit Gott stehen, dann werden wir das tatsächliche Glück finden, das Gott auch in Dinge wie Liebe und auch in Ehe und in Sex hineingelegt hat. Liebe, insbesondere die sexuelle Liebe, sollte nicht zum falschen Zeitpunkt geweckt werden. Jetzt habe ich allerdings schon gesagt, jetzt ist es normal im Fall eines verliebten Paares, dass der Wunsch da ist, dass der Drang da ist, miteinander ins Bett zu gehen. Und dass dieser Drang auch durchaus mit der Zeit, je mehr man eben auch Zeit miteinander verbringt, je mehr Romantik da ist, dass dieser Drang auch durchaus stärker wird. Und das ist nichts, wofür man sich schämen müsste. Es ist etwas, worauf man Acht haben muss, aber es ist nichts, wofür man sich schämen müsste. John Piper, ein amerikanischer Prediger, er ist mittlerweile ein alter Mann und er hat sehr viel über die Freude an Gott gepredigt und geschrieben. Und er ist einer, der auch sehr die Heiligung betont, hat sehr viel darüber gesagt und noch mehr darüber geschrieben. Und selbst er, von einem, von dem man es nicht unbedingt erwarten würde, sagte einmal in einem Interview, dass es ihm als junges Paar, also ihm und seiner Frau, schwer gefallen ist, sich damals, als sie in einer Beziehung waren, sich körperlich zurückzuhalten. Er hat so gesagt, dass er seiner Frau ganz offen gestanden hat, damals war sie noch eben noch nicht seine Frau: Noelle, ich möchte gerne mit dir schlafen. Und das war auch einer der Gründe, warum sie recht zügig heiraten wollten. Da für ihn und für seine jetzige Frau damals klar war, dass Gott uns Sex ausschließlich für die Ehe geschenkt hat. Auch wenn diese Frage eine eigene Predigt wert wäre, möchte ich kurz 3 Dinge zu der Frage sagen, warum nach der Bibel Sex in die Ehe gehört. 3 kurze Gedankenanstöße, die nur das Thema kurz anreißen. Erstens, du wirst dieses Verbot so nicht in der Bibel formuliert finden. Das heißt, du kannst die ganze Bibel durchlesen, du wirst nirgendwo den Satz finden: Sex gehört in die Ehe oder vielleicht kein Sex vor der Ehe. Den Satz wirst du so nirgendwo finden. Denn so könnte man jetzt ja argumentieren: Ja, die Bibel ist mir ernst, Ich will auch durchaus das tun, was Gott tun möchte. Also lese ich die ganze Bibel durch, den Satz nicht gefunden. Okay, kein Problem. Also kann ich auch vor der Ehe mit meinem Partner schlafen. Diesen Satz wirst du also so nicht in der Bibel finden. Und das liegt unter anderem daran, dass Gott eben nicht der kosmische Spielverderber ist, für den viele ihn halten. Ja, es ist so, dass Gott uns Gebote gab, aber wenn wir diese aufmerksam studieren, dann werden wir feststellen, dass Gott eben nicht dieser mürrische Bürokrat ist, für den viele Menschen ihn halten, sondern Gottes Gesetze sind uns gegeben, um Leben zu entfalten, nicht um Leben einzuschränken. Dass Sex in die Ehe gehört, ist die traditionelle Ansicht aller großen christlichen Denominationen gewesen. Ja, sei es die orthodoxe Kirche, die protestantische oder die katholische Kirche, war man sich in der Kirchengeschichte eigentlich einig, dass das etwas ist, also dass Sex etwas ist, was in die Ehe gehört. Also wenn du meinst, das ist nicht so, befindest du dich vom historischen Christentum gesehen eigentlich eher in der Ausnahme. Warum sind die Großkirchen zu diesem Urteil gekommen? Nun, weil sich eben diese Aussage, Sex gehört in die Ehe, sich nicht auf einen plakativen Bibelvers stützt, sondern sich auf zahlreiche Aussagen zu unserer Sexualität, positiv wie negativ, gründet. Angefangen von den 5 Büchern Mose bis hin zur Weisheitsliteratur, zu den prophetischen Büchern und dann letztendlich auch über den Aussagen ins Neuen Testament. Du kannst dir also sicher sein, dass die Bibel in dieser Frage eigentlich ziemlich eindeutig ist. Ob es dir gefällt oder nicht, deswegen ein zweiter Gedanke. Jeder von uns setzt der Sexualität Grenzen, die er für gut und gesund hält. Vielleicht denkst du dir jetzt, ja okay, schön und gut, vielleicht sagt die Bibel das durchaus, aber diese Grenze ist mir zu eng gesteckt. Ja, ich sehe nicht ein, warum sollen wir, wenn wir uns doch lieben, warten, bis wir miteinander schlafen können. Warum müssen wir erst heiraten? Was macht es für einen Unterschied? Wir schaden doch niemand. Es ist doch in unserem beideren Einverständnis. Solange wir uns einig sind, wo liegt also das Problem? Das Problem bei der Sache ist, dass Sex etwas so Besonderes ist, dass es ohne Regeln und Grenzen überhaupt nicht auskommt. Und ich denke, da sind wir uns völlig einig. Es ist nur die Frage, wo setzen wir die Grenze? Sex nur auf die Ehe zu begrenzen, mag dir vielleicht zu krass sein. Und wenn ich dir jetzt sage, ja, ich sehe das von der Bibel halt eben so, Sex gehört in die Ehe, magst du sagen, schön und gut, das ist mir viel zu engstirnig, viel zu krass. Ein bisschen weiter müssen wir den Rahmen doch erweitern. Dann stellt sich die Frage, wenn wir anfangen, diese Grenze zu versetzen, wo hören wir auf? Für dich mag es vielleicht zu krass sein, dass wir diese Grenze Nee, Quatsch, lass mich nochmal anders anfangen. Genau, du magst deine Grenze vielleicht so ziehen, was du für gut und richtig hältst. Jemand anders hält es überhaupt nicht für nötig, überhaupt eine Grenze zu haben. Warum soll die Grenze vor Geschwistern Halt machen? Warum sollen Geschwister nicht miteinander schlafen dürfen, wenn sie sich lieben und wenn sie sich beide einig sind? Was ist mit Kindern? Warum soll man die Grenze vor Kindern ziehen? Ja, wenn das Kind doch damit einverstanden ist und da auch Liebe im Spiel ist. Also ihr merkt vielleicht, das Thema Sexualität, das ist eigentlich so heikel, wir können gar nicht anders, als das irgendwie zu begrenzen und zu reglementieren. Die Frage ist nur, wer bestimmt, wo die Grenze ist? Wer bestimmt, was noch moralisch gesund ist und ab wann es kriminell und ab wann es pervers wird? Aus dem Schöpfungsbericht der Bibel wissen wir, dass Gott uns viel eigene Entscheidungsfreiheit bei der Gestaltung der Erde gegeben hat. Ja, er hat Adam zum Beispiel gesagt, wie du die Tiere benennst, kannst du völlig selber entscheiden, da rede ich dir nicht rein. Das überlasse ich vollkommen dir. Aber wie wir unsere Sexualität ausleben, das hat Gott nicht in unser Belieben gestellt. Sondern er hat die Grenze um die Ehe herumgezogen, weil er weiß, dass Sex hat so einen großen Einfluss auf uns Menschen, dass nur zwei Menschen sich sexuell vereinigen sollen, die auch bereit sind, sich in allen anderen Aspekten des menschlichen Lebens einander verbindlich hinzugeben, nämlich in der Ehe, wo wir zwei Menschen sagen, wir sind bereit, das ganze Leben, jeden Aspekt miteinander zu teilen. Und ein dritter kurzer Gedanke dazu. Sex vor der Ehe ist keine unvergebbare Sünde. Vielleicht sitzt du hier, hast das jetzt gehört, Vielleicht hast du, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht vorher den Vorsatz gehabt, ich möchte gerne mit dem Sex bis zur Ehe warten, aber vielleicht bist du in eine Beziehung reingekommen und du hast diesen Grundsatz über Bord geworfen. Vielleicht bereust du es und traust dich vielleicht nicht darüber zu sprechen oder fragst dich, kann Gott mir das überhaupt vergeben? Weil oftmals wird in christlichen Kreisen das auch so vermittelt, als wenn Sex vor der Ehe die Sünde schlechthin wäre. Ja, wenn du die begangen hast, dann bist du richtig übel dran. Zwar ist es so, dass aufgrund der Natur der Sache das schon einen großen Einfluss hat, vielleicht mehr als andere Sünden, aber es ist keine Sünde, die besonders schlimm ist oder die besonders schändlich ist oder die schändlichste Sünde ist, die es überhaupt gibt. Auch wenn du in diesem Punkt gefallen bist und du dir vielleicht Sorgen um deine zukünftige Ehe machst, so darfst du wissen, dass Gott sie dir in Jesus vergeben wird. Und wenn du ihn darum bittest, dann ist es auch kein Hindernis für ihn, dir auch eine erfüllte Ehe mit deinem Ehepartner zu geben, auch wenn du vielleicht vorher schon sexuelle Erfahrungen hattest oder ihr beide schon sexuelle Erfahrungen mit in die Ehe hineinbringt. Das nur so ganz kurz dazu. Es wäre eigentlich ein eigenes Thema für sich, aber da wir jetzt halt eben hier eine gemischte Gruppe sind, nicht nur die Ehepaare vor uns haben, war es mir auch wichtig, auf diesen Aspekt kurz einzugehen. Nachdem ich das gesagt habe, lasst uns jetzt die drei großen Aspekte aus dem Hohelied uns genauer anschauen. Ein erster großer Gedanke. Das Hohelied feierte emotionale Liebe. Wer das Hohelied einmal gelesen hat, dem wird aufgefallen sein, dass die beiden Liebenden, der Mann und die Frau, sich nicht mit Komplimenten zurückhalten und jeweils auch die Sehnsucht des anderen zum Ausdruck bringen. Schauen wir uns einmal an, wie der Mann das ausdrückt. Schlagt mal auf, wenn ihr die Bibel dabei habt, Hohelied Kapitel 4, die Verse 1 bis 3. Also ich werde immer mal wieder so ein paar kleine Bruchstücke aus dem Hohelied vorlesen. Hohelied 4, die Verse 1 bis 3. Da sagt der Mann: Siehe, schön bist du, meine Freundin, siehe, du bist schön. Deine Augen leuchten wie Tauben hinter deinem Schleier hervor. Dein Haar ist wie eine Herde Ziegen, die vom Gebirge Gilead hüpfen. Deine Zähne sind wie eine Herde frisch geschorener Schafe, die aus der Schwemme heraufkommen. Jeder Zahn hat seinen Zwilling, keiner von ihnen fehlt er. Wie eine karmesinrote Schnur sind deine Lippen und dein Mund ist lieblich. Wie eine Granatapfelscheibe schimmert deine Schläfer hinter deinem Schleier hervor. Und so weiter und so fort. Auch die Frau hält sich nicht zurück. Schauen wir einmal in Hohelied Kapitel 5, die Verse 10 bis 14. Mein Geliebter ist weiß und rot, hervorragend unter Zehntausenden. Sein Haupt ist feines, gediegenes Gold. Seine Locken sind Dattelrispen, schwarz wie der Rabe. Seine Augen wie Tauben an Wasserbächen, in Milch gebadet seine Zähne, festsitzend in der Fassung. Seine Wangen wie ein Balsambeet, das Würzkräuter sprossen lässt. Seine Lippen Lilien, triefend von flüssiger Myrrhe. Seine Arme sind goldene Rollen, mit Türkis besetzt. Sein Leib ein Kunstwerk aus Elfenbein, bedeckt mit Saphirplatten. Und so weiter und so fort. Die Bilder, die hier gebraucht werden, sind uns vermutlich nicht geläufig. Ja, nicht immer erschließt sich uns der Sinn dahinter und wir können mitunter überhaupt nicht verstehen, wie kann das überhaupt als Kompliment gemeint sein? Oder hat irgendeiner von euch schon mal derart seinem Partner ein Kompliment gemacht? Ich vermute mal eher nicht, also ich auch nicht. Aber wir brauchen uns über die Details nicht den Kopf zerbrechen. Wichtiger ist für uns das Prinzip, dass wir den emotionalen Liebestank des Partners auffüllen müssen, indem wir ihm Komplimente machen. Ein Pastor hat einmal, besonders an die Männer gerichtet, folgenden treffenden Satz gesagt. Da ging es eben um die Sexualität auch. Du musst zuerst ihr Herz berühren, bevor du ihren Körper berührst. Bevor du ihren Körper berührst, also das heißt, bevor ihr miteinander ins Bett geht, ist es wichtig, dass du zuerst ihr Herz anrührst. Und das tust du, und das tun wir mit Komplimenten. Mal eine Frage an uns. Wann hast du das letzte Mal deinem Partner ein Kompliment gemacht? Tust du es überhaupt regelmäßig? Oder ist das etwas, was dir vielleicht naturgemäß schwerfällt? Ich würde jetzt mal prinzipiell davon ausgehen, dass es etwas ist, was uns Männern schwerer fällt als den Frauen. Aber ich glaube, dass es trotzdem eine wichtige Form ist, wie wir unseren Frauen emotionale Stabilität und Liebe mitteilen können. Vielleicht sagst du dir jetzt, ich bin kein großer Poet. Ich glaube, das musst du auch nicht sein. Ich könnte meiner Frau ehrlich gesagt auch nicht auf die gleiche Art und Weise Komplimente machen, wie es der Mann hier im Hohelied macht. Es muss zu einem passen. Ja? Es darf nicht künstlich sein. Und es muss aus einem ehrlichen Herzen entspringen. Bei mir hat sich das irgendwie so eingebürgert. Ich weiß nicht, wie ich da drauf gekommen bin. Irgendwie habe ich mich darin wiedergefunden, dass ich ganz gerne christliche Lieder, die eine eingängige Melodie haben, irgendwie, dass ich den Text umdichte und eine Ode auf meine Frau singe. Ja, und dann laufe ich manchmal trällernd durch die Wohnung und singe meiner Frau dann dieses Lied. Ich habe den Text manchmal schon so intus, dass wenn ich im Gottesdienst sitze und wir dann das Original singen, dass ich schon manchmal mit dem falschen Text anfange. Kam durchaus vor. Also, ja, es muss zu dir passen. Nimm Vergleiche aus deiner Erfahrungswelt, ja. Und wenn es irgendwie Fußball ist, wenn du irgendwie sagst, Schatz, ich freue mich über dich mehr, als wenn der Bayern mal wieder Meister geworden ist. Ja, nur ein Beispiel, keine Ahnung. Mit Fußball kenne ich mich nicht aus. Vielleicht sagst du als Frau, mein Mann freut sich gar nicht über Komplimente. Ja, vielleicht habe ich mal versucht, etwas zu sagen und da kam nur irgendwie so ein Grummeln zurück oder so. Ich denke, dass auch wenn wir es nicht gewohnt sind, Komplimente zu machen, wenn wir es auch nicht gewohnt sind, Komplimente zu empfangen, dass wir uns trotzdem darüber freuen. Manche Komplimente, manches gute Wort, das kann einen den ganzen Tag über aufheitern. Und gerade mit einem kleinen Kompliment haben wir eine wundervolle Möglichkeit, unserem Partner eine emotionale Stabilität zu geben, die eigentlich eine notwendige Voraussetzung sind für eine erfüllte Sexualität in der Ehe. Vielleicht sagst du dir aber auch, ich finde keinen Grund, bei meinem Partner Komplimente zu machen. Schönheit und Frische der Jugend vergehen mit der Zeit, keine Frage. Dennoch heißt es ja oftmals so schön, liegt Schönheit im Auge des Betrachters. Manchmal muss man vielleicht etwas länger hinschauen, um etwas Schönes oder Liebenswertes an seinem Partner zu entdecken, was man vielleicht mit der Zeit völlig aus dem Blick verloren hat. Und ich denke, dass ein ehrliches Kompliment, und wenn es auch nichts Weltbewegendes ist, ein erster Schritt sein kann, um vielleicht eine verborgene Schönheit wieder ans Licht zu befördern. Also eine ganz praktische Aufgabe für die kommende Woche, die ich uns allen mitgebe. Mache deinem Partner ein Kompliment und finde heraus, womit kannst du seinen emotionalen Liebestank am besten auffüllen. Also was muss dein Partner hören, was ihn aufbaut? Und dann sag es ihm. Nicht nur einmal, ja, um vielleicht jetzt so das als Pflicht wieder abzuhaken, sondern versuch eine neue Gewöhnung draus zu machen. Ein zweiter Gedanke. Das Hohelied feiert die romantische Liebe. Um ihre Liebe zueinander auszudrücken, gebrauchen die Liebenden einige romantische Bilder aus einer ländlichen Umgebung. Schauen wir einmal in Hohelied Kapitel 1, die Verse 16 bis 17. Siehe, auch du bist schön, mein Geliebter, sagt die Frau, und liebenswert. Und unser Lager ist frisches Grün. Die Balken unseres Hauses sind Zedern, unsere Dachsparren sind Wacholder. Und dann in Hohelied 2, die Verse 10 bis 12, da heißt es, mein Geliebter erhebt seine Stimme und spricht zu mir, mach dich auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm. Denn siehe, der Winter ist vorbei, die Regenzeit ist vorüber, die Regenzeit ist vergangen. Die Blumen zeigen sich im Lande, die Zeit des Singens ist gekommen und die Stimme der Turteltaube lässt sich hören in unserem Land. Der Feigenbaum rötet seine Feigen und die Reben, die Blüte stehen, geben Duft. Mach dich auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm. Die beiden Liebenden, sie haben es sich also gemütlich gemacht. Ja, sie verbringen Zeit zu zweit, sie ziehen sich zurück, sie machen einen Ausflug in die Natur und so weiter. Und das Prinzip dahinter ist, dass es diese Zeit, diese Romantik in der Ehe geben muss. Erfahrungsgemäß, zumindest ja, muss ich sagen, geht es mir so, fällt das vor der Ehe viel leichter als nach der Ehe. Denn stillschweigend denkt man sich ja, das Ziel mit der Romantik ist ja eigentlich erreicht. Ja, ich habe den Partner ja gekriegt, wir sind ja jetzt verheiratet. Trotzdem gehören zu einer gesunden Ehe Zeiten zu zweit, auch romantische Zeiten zu zweit dazu. Das muss nicht bedeuten, ja, dass man sich immer bei Kerzenschein schmachend gegenüber sitzt. Hier muss man auch wieder sagen, jedes Paar ist anders. Für ein Paar ist vielleicht ein Picknick auf dem Land, so ähnlich wie es im Hohelied beschrieben wird, vielleicht so der Inbegriff der Romantik. Andere sind da vielleicht ganz anders. Für sie ist es romantisch, wenn man sich irgendwie zusammen einen Städtetrip macht, irgendwie ins Kino geht, sich einen spannenden Film anschaut, ins Restaurant essen geht oder irgendwas anderes macht. Wichtig ist, dass man qualitative Zeit zusammen verbringt, die beiden gut tut. Auch hier wieder die Frage an uns. Wie ist es um unsere romantische Zeit in der Ehe bestellt? Ich gebe zu, dass ich gerade in diesem Punkt auch viel noch zu lernen habe, insbesondere jetzt, wo wir kleine Kinder haben, drei quirlige Jungs, die unsere volle Aufmerksamkeit beanspruchen. Doch ich merke auch, dass wenn man sich als Ehepaar diese Zeiten auch gerade in dieser schwierigen Phase nicht nimmt, dass man dann mittlerweile irgendwie nur noch so nebeneinander funktioniert. Ja, man lebt nur noch so nebeneinander hinterher. Und ich glaube, dass wenn man nicht aufpasst, dass man auch in dieser Zeit, wo die Kinder vielleicht anstrengend sind, wenn man hier sich keine eigene Zeit für sich als Ehepaar nimmt, dass es dann eben schnell dazu kommen kann, dass wenn die Kinder größer werden, dass man sich dann kaum noch was zu sagen hat. Man hat vielleicht nichts mehr viel gemeinsam. Jeder hat vielleicht sein eigenes Hobby und schlimmstenfalls, weil dieses Vakuum irgendwie gefüllt werden muss, diese Romantik, diese emotionale Stabilität, sucht man sich vielleicht das, was man beim Ehepartner nicht mehr findet, bei jemand anderes. Und so kann man schnell vielleicht in eine Affäre geraten. Also auch wieder für uns die Herausforderung hier und vielleicht die Aufgabe für die kommende Woche. Nehmt euch in der kommenden Woche vielleicht Zeit, auch wenn ihr es vielleicht schon lange nicht mehr gemacht habt, für ein romantisches Date. Vielleicht ist es nicht möglich, das Haus zu verlassen, wegen den Kindern oder aus welchen Gründen auch immer. Aber dann bestellt euch vielleicht was zu essen, das ihr nicht selber kochen müsst. Macht es euch für wenigstens ein paar Stunden gemütlich und redet mal miteinander, und zwar ohne über die Kinder zu sprechen, ohne über den Haushalt zu sprechen, ohne über die Finanzen oder über das Auto oder was auch immer, was halt so im Alltag dabei ist, sondern redet einfach nur mal über die Dinge, die euch Freude machen. Oder redet vielleicht, gerade wenn die Romantik eingeschlafen ist, was können wir tun, um diese Romantik in unserer Ehe vielleicht wieder neu in Schwung zu bringen. Überlegt langfristig, wie ihr feste gemeinsame Zeiten einplanen könnt. Und sofern ihr es nicht wisst, findet heraus, was macht euch als Paar eigentlich gemeinsam Freude. Und ein dritter und letzter Gedanke. Das Hohelied feiert die sexuelle Liebe. Auch wenn man hier versucht ist, über die Stränge zu schlagen, ja, was die Bildersprache angeht, so denke ich, ist dieser Aspekt aus dem Hohelied nicht wegzudenken. Auch wieder zwei Beispieltexte. Lesen wir einmal Hohelied Kapitel 7, die Verse 7 bis 11. Da sagt er: Wie schön bist du und wie lieblich bist du, liebevoller Wonnen. Dies ist dein Wuchs. Er gleicht der Palme und deine Brüste den Trauben. Ich sagte mir, ersteigen will ich die Palme, will nach ihren Rispen greifen. Deine Brüste sollen mir wie Trauben des Weinstocks sein und der Duft deines Atems wie Apfelduft und dein Gaumen wie vom würzigen Wein, der einem Liebhaber sanft eingeht, der über die Lippen des Schlafenden schleicht. Ich gehöre meinem Geliebten und nach mir ist sein Verlangen, sagt die Frau. Also im Grunde ist es eigentlich ziemlich eindeutig, ja, was der Mann hier sagt, wenn er zuerst seine Frau ja mit einer Palme vergleicht und wenn er sagt, ja, ich will mir die Palme mal ein bisschen genauer anschauen, dann ist eigentlich ziemlich klar, was er hier im Blick hat. Oder schlagen wir noch einmal auf Hohelied Kapitel 4, die Verse 12 bis 5,1. Ein verschlossener Garten ist meine Schwester, meine Braut. Schwester war übrigens in der Antike ein ganz gewöhnlicher Name, ein Kosename für seine Geliebte. Also ist jetzt hier nicht wörtlich zu verstehen. Ein verschlossener Garten ist meine Schwester, meine Braut, ein verschlossener Born, eine versiegelte Quelle. Was dir entsproßt, ist ein Lustgarten von Granatapfelbäumen samt köstlichen Früchten, Hennersträuchern samt Nade, Nade und Safran, Würzrohr und Zimt samt allerlei Weihrauchgewächsen, Myrrhe und Aloe samt allerbesten Balsamsträuchern. Eine Gartenquelle bist du, ein Brunnen mit fließendem Wasser und Wasser, das vom Libanon strömt. Wach auf, Nordwind, und komm, Südwind. Lass duften meine Gärten, lass strömen seine Balsamöle. Mein Geliebter, komme in seinen Garten und esse seine köstlichen Früchte. Und dann sagt er, ich komme in meinen Garten, meine Schwester, meine Braut. Ich pflücke meine Myrrhe samt meinem Balsam, esse meine Wabe samt meinem Honig, trinke meinen Wein samt meiner Milch. Und dann die Aufforderung, die allgemein Gott zugeschrieben wird, esst, Freunde, trinkt und berauscht euch an der Liebe. Also hier zuvor hat der Mann seine Braut, seine Frau ja wie mit einem Lustgarten beschrieben, ja, also mit Früchten, die einfach lecker sind, ja, die man, mit denen man sich gerne auseinandersetzt. Und als die Zeit dann reif ist, sagt sie, ja, komm in den Garten und genieße sozusagen, was du hier vorfindest. Und dann das Urteil in Vers 5,1, esst, Freunde, trinkt und berauscht euch an der Liebe. Eine vergleichbare Stelle lesen wir in Sprüche 5, 18 bis 19. Da heißt es, deine Quelle, und mit Quelle ist jetzt hier die Ehefrau gemeint, sei gesegnet, erfreue dich an der Frau deiner Jugend. Also das ist jetzt der Rat, der an einen jungen Mann gegeben wird, an einen verheirateten jungen Mann, um ihn vor Ehebruch, vor den Reizungen einer fremden Frau zu bewahren. Also der Appell ist, erfreue dich an der Frau deiner Jugend, die liebliche Hirschkuh und anmutige Gemse, ihre Brüste sollen dich berauschen jederzeit, in ihrer Liebe sollst du taumeln immer da. Was Gott hier sagt, ist Folgendes. Die sexuelle Zweisamkeit in der Ehe soll berauschend sein, und zwar so, wie jemand von Alkohol betrunken ist. Normalerweise, das wissen vermutlich die meisten von euch, wird vor Rauschtrank, wird vor dem Alkoholrausch gewarnt. Also die Sprüche selbst sagen, es ist unweise, wenn jemand vom Alkohol, wenn er berauscht, taumelt, wenn er nicht mehr Herr seiner Sinne ist. Aber es ist genau das gleiche Wort und genau dasselbe Bild, was Gott in den Sprüchen verwendet und so sagt, wenn es um die sexuelle Intimität in der Ehe geht, da dürft ihr, um mal bei diesem Bild zu bleiben, ruhig einen über den Durst trinken. Das ist das, was die Bibel über Sex innerhalb der Ehe sagt. Wir dürfen sie feiern. Die Bibel ist weit davon entfernt, prüde oder leibfeindlich zu sein. Sie steckt einen gesunden Rahmen ab, die Ehe, aber innerhalb dieses Rahmens darf und soll gefeiert werden. An dieser Stelle mag sich vielleicht der eine oder andere stillschweigend fragen, ja, ist denn in der Ehe, jetzt sexuell betrachtet, jetzt wirklich alles erlaubt? Im Prinzip würde ich sagen, ja, sofern erstens es nicht gegen Gottes Willen und Gottes Wesen widerspricht. Ja, also es gibt manche Dinge, die, sage ich jetzt mal, heute ja, von der sexuellen Praktik vielleicht irgendwie geläufig sind in der Welt. Wenn man zum Beispiel mehr als nur den Ehepartner noch dabei hat, da müssen wir nicht fragen. Ja, natürlich ist das nicht nach Gottes Willen. Aber alles darüber hinaus ist erstmal ohne Einschränkung erlaubt, soweit beide Partner gleichermaßen ihre Freude daran haben. Auch hier wieder die Frage an uns. Wie ist es um die intime Zweisamkeit in unserer Ehe bestellt? Erfahrungsgemäß besteht hier die größte Kluft zwischen Mann und Frau, da die Lust nach sexueller Zweisamkeit sehr stark variieren kann, wobei prinzipiell gesprochen, wieder Ausnahmen mögen die Regel bestätigen, Männer häufiger Lust und Interesse an Sex haben als Frauen. Obwohl interessant ist, dass gerade im Hohelied es die Frau ist, die am aktivsten ist, wenn es darum geht. Also schaut euch mal den ersten und den letzten Vers im Hohelied an. Es ist jeweils immer die Frau, die hier sozusagen ihre Lust auf den Mann zum Ausdruck bringt. Während Komplimente und Romantik noch verhältnismäßig leicht aufrechtzuerhalten sind, so kann die sexuelle Liebe in der Ehe aufgrund von Schwangerschaften, Krankheiten oder anderen Herausforderungen starken Veränderungen unterworfen sein. Dennoch erlaubt die Bibel Sex in der Ehe nicht nur, sondern sie gebietet ihn sogar. Es war Paulus, der in 1. Korinther 7 die Verse 3 bis 5 geschrieben hat. Ich lese jetzt hier mal nach der neuen Genfer Übersetzung. Der Mann darf sich seiner Frau nicht verweigern. Und genauso wenig darf sich die Frau ihrem Mann nicht verweigern. Nicht die Frau verfügt über ihren eigenen Körper, sondern der Mann. Und ebenso verfügt nicht der Mann über seinen Körper, sondern die Frau. Keiner von euch darf sich seinem Ehepartner entziehen. Es sei denn, ihr beschließt, gemeinsam eine Zeit lang auf den ehelichen Verkehr zu verzichten, um euch ganz auf das Gebet zu konzentrieren. Aber danach sollt ihr wieder zusammenkommen. Wenn Paulus das hier sagt, dann setzt er eine gegenseitige, hingebungsvolle Liebe, die das Wohl des anderen sucht, voraus. Also seine Aufforderung hier ist kein Freibrief, Sex ohne Rücksicht auf den Partner irgendwie einzufordern. So nach dem Motto, ja Frau, dein Körper gehört dir nicht, ich habe den Anspruch darauf, also ja, seh zu. Aber er verdeutlicht, dass Sex ein notwendiger Bestandteil der Ehe ist, der auch kein Haltbarkeitsdatum kennt. Ja, also nirgendwo in der Bibel finden wir die Aufforderung so von wegen, ja, so bis 50 und dann könnt ihr es langsamer angehen lassen oder könnt ihr es ganz sein lassen, sondern die Bibel sagt in dem Sinne, Sex ist wichtig für eine gesunde Ehe. Auch wieder für uns einige Herausforderungen und Fragen vielleicht für die kommende Woche. Man könnte jetzt sagen, ja, hören wir auf Paulus seinen Rat und sofern wir verheiratet sind, nutzen wir die nächste Woche, um halt eben auch mit unserem Ehepartner zu schlafen. Aber ich möchte uns noch ein paar Fragen darüber hinausgeben. Nehmt euch Zeit, auch einmal über folgende Fragen ganz offen und ehrlich zu reden. Stellt euch gegenseitig die Frage, wie bewertest du unser momentanes Intimleben in der Ehe? Sprecht die Frage ganz offen so aus. Könnt vielleicht auch sagen, von einer Skala auf 1 bis 10. Ja, 1 sehr gut, 10 ist sehr schlecht. Wo würdest du dich mit deinen Bedürfnissen momentan ansiedeln? Sprecht darüber, was wünscht ihr euch von eurem Partner? Gibt es vielleicht Aspekte, gibt es vielleicht Dinge, vielleicht Hindernisse, vielleicht Wünsche, was man irgendwie mal ausprobieren könnte oder was auch immer, was man sich vielleicht nie getraut hat, irgendwie auszusprechen. Also fragt da ganz ehrlich, was wünscht ihr euch von eurem Partner? Sprecht darüber, ja, wie zufrieden bist du mit der Häufigkeit? Möchtest du vielleicht mehr Sex haben oder ist es dir vielleicht zu viel oder was auch immer? Sprecht darüber, ja, was macht euch an? Ja, jeder ist der andere, jeder kommt irgendwie anders in Fahrt. Und das sind wichtige Fragen, die zu einer Ehe dazugehören. Und ich glaube, auch wir als Christen sollten noch keine Hemmungen haben, innerhalb der Ehe darüber mit unserem Partner auch ganz frei sprechen zu können. Oder stellt euch die Frage, welche Stellschrauben müssen wir drehen, damit unser Sexleben erfüllender für uns beide wird? Lou Patchett, eine säkulare Autorin von erotischen Ratgebern, sie schrieb einmal eine interessante Aussage. Sie sagte, die Liebeskunst besteht zu 20% aus Technik und zu 80% aus Offenheit, Respekt, Begeisterung und Kommunikation. Ich vermute mal, dass gerade wir jüngeren Leute, so meine Generation und darunter, genau anders geprägt sind. Ja, dass wir denken, es kommt auf die Performance im Bett drauf an. Ja, was ich mit meinem Körper, was ich alles leisten kann. Ja, wie fit mein Körper ist, für was für Verrenkungen, wozu ich in der Lage bin. Sowohl die Bibel als auch halt eben auch die Fachleute sagen, nein, das ist genau umgekehrt. Die Performance, ja, die Technik, wozu man so leistungsmäßig in der Lage ist, das macht 20% von einem erfüllten Sexleben aus. Viel, viel wichtiger ist der gegenseitige Respekt und vor allem die Kommunikation. Ich glaube, jemand anders sagte mal, war auch eine säkulare Autorin, vielleicht war es dieselbe, ich bin mir nicht mehr sicher. Die Menschen, die am offensten über das Thema reden, haben auch meistens den besten Sex. Und das sind nicht unbedingt die jüngeren Leute, sondern es gibt viele, die gesagt haben, viele Ehepaare, die sagen, der Sex, den wir in unseren 50ern haben, ist viel, viel besser als der, den wir vielleicht in unseren 20ern haben. Der Körper ist vielleicht nicht mehr so attraktiv, man hat vielleicht nicht mehr so die Ausdauer, ist vielleicht nicht mehr so attraktiv körperlich betrachtet wie vielleicht noch in seinen jungen Jahren, aber man ist in der Zeit miteinander als Ehepaar zusammengewachsen. Man kennt den anderen viel besser, die Vertrautheit ist viel besser und das erfüllt dann eben auch das Sexualleben gleich mit viel mehr Freude und Kraft. Und ich finde, dieser Gedanke ist auch ungemein tröstlich. Denn ein junger, frischer, vitaler Körper, er wird unweigerlich altern. Da haben wir alle keinen Einfluss drauf. Doch eine gute Kommunikation ist auch dann noch möglich, auch wenn der Lauf der Zeit seinen Tribut fordert. Ich möchte zum Schluss kommen. Das Hohelied feiert die emotionale, romantische und sexuelle Liebe in der Ehe, dessen Schöpfer Gott ist. Und die wahren Freuden der Ehe werden wir nur erleben, wenn wir Gott als ihren Stifter anerkennen und auch seine Grenzen, die er gezogen hat, damit wir diese Freuden genießen können. Die Liebe in der Ehe besteht nicht nur aus emotionaler Geborgenheit, nicht nur aus Romantik, aber auch nicht nur aus Sex, sondern aus allen drei Dingen gemeinsam. Gott gab uns die Ehe mit all ihren Facetten, damit wir erkennen, wie gut Gott zu uns ist. Gott gab uns die Ehe, damit wir eine Ahnung davon haben, welche Beziehung er mit uns Menschen haben möchte. Und eine vor Gott wohlgefällige Ehe, die alle diese drei Aspekte wertschätzt und gleichermaßen hochhält, soll jedoch nicht nur Gott ehren, sie soll nicht nur uns erfreuen, sondern sie soll auch ein Zeugnis für die Menschen um uns herum sein, dass wir es mit einem Gott zu tun haben, der es gut mit uns meint, der uns segnen möchte und der kein Spiel- und Spaßverderber ist. Amen.